Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Herzlich willkommen bei Zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Weniger als 3 Wochen vor der Nationalratswahl befindet sich der Wahlkampf in seiner heißen Phase. Und mehr als 10% der Wählerinnen und Wähler sind laut aktueller Profilumfrage noch unentschlossen. Wem wird es gelingen, diese Stimmen für sich zu gewinnen? Und wie knapp ist das Rennen um Platz 1 wirklich? Darüber und wie es um die Bierpartei, die KPÖ und die Liste Petrovic steht, wollen wir heute sprechen. Wir, das ist unsere stellvertretende Chefredakteurin und Innenpolitikchefin Eva Linsinger. Hallo Eva.
Hallo.
Und der Meinungsforscher Peter Hayek, dessen Institut die Umfrage für Profil erstellt hat. Schönen guten Tag, Herr Hayek.
Schönen guten Tag, hallo.
Mein Name ist Julian Kern. Herr Hayek, mit Blick auf die Umfrage, die Sie für Profil erstellt haben, ist das Rennen um Platz 1 schon entschieden?
Naja, ich wurde ja aufgefordert, kurze Antworten zu geben. Das tue ich jetzt auch. Also nein, es ist nicht gelaufen, aber sind schon sehr, sehr viele Positionen bezogen. Wir haben nur noch 10% Unentschlossene. Das ist erstaunlich. Das gibt, normalerweise war das schon ein bisschen mehr, 15-20% früher. Also diesbezüglich scheint es so zu sein, dass die großen Wählergruppen sich positioniert haben. Mag sein, dass es da noch um den einen oder anderen Punkt aufwärts geht. Aber bitte immer mit Vorsicht zu genießen. Es gibt Schwankungsbreiten. Das heißt, die Freiheitlichen können niedriger liegen, sie können höher liegen, genauso bei der ÖVP, genauso bei der SPÖ, bei allen anderen auch.
Darum sage ich jetzt einmal die Zahlen dazu, auch für die Hörerinnen und Hörer. Wir haben sie vor uns liegen, aber sie vielleicht nicht alle. Also Unique Research kommt in dieser Umfrage die FPÖ auf Platz 1 mit 28, Schwankungsbreite plus minus 2,8. Auf Platz 2 die ÖVP, Schwankungsbreite plus minus 2,7. Platz 3 die SPÖ mit 20 und Schwankungsbreite plus minus 2,5. Zu den kleineren kommen wir später. Und dazu, glaube ich, muss man sagen, jetzt in den letzten Wochen hängt alles von der Mobilisierung ab. Ich war jetzt am Samstag beim als Wahlkampfauftakt beschriebenen Veranstaltung der ÖVP, wo schon klar war, da will jemand um Platz 1 kämpfen. Die rechnen sich aus, wenn diese große Wahlkampfmaschine der ÖVP erst einmal zu rollen kommt. Da ist noch einiges drinnen, da kann es knapp werden. Genauso, wenn man auf Veranstaltungen mit Andreas Babler, dem SPÖ-Chef, geht, da merkt man, da ist ein Kämpferherz, das lodert. Da hat sich noch jemand nicht damit abgefunden, und zwar keineswegs, und will weiterkämpfen. Also da hängt es in den letzten Wochen schon auch davon ab, wer bringt seine Klientel zu den Urnen. Und letzter Punkt, es gibt natürlich auch Last-Minute-Verschiebungen. Wir erinnern uns an das Jahr 2017, als zum Beispiel die Grünen ausgeronnen sind für die SPÖ in den letzten Wochen und solche Dinge. Also es sind in den letzten Wochen noch Verschiebungen möglich. Und eine Wahl ist sowieso erst entschieden, wenn gewählt worden ist.
Eva, du hast die Zahlen schon angesprochen. Sollte die FPÖ diese Umfragewerte ins Ziel bringen und stimmenstärkste Partei werden, kann Herbert Kickl davon ausgehen, den Regierungsbildungsauftrag vom Bundespräsidenten zu bekommen?
Das wissen wir alle noch nicht. Es gibt zwar eine Tradition, dass die stimmenstärkste Partei den Regierungsbildungsauftrag bekommt, es gibt aber keine Regelung in der Verfassung. Also theoretisch kann der Bundespräsident auch einen von uns dreien mit dem Regierungsbildungsauftrag betrauen. Wen er dann wirklich betraut, ob das die stimmenstärkste Partei wird, ob er eine Runde von Sortierungsgesprächen einlegt, ob mehrere Parteien gleichzeitig bekommen, das liegt in seiner Hand. Und es gab auch schon Regierungen, zum Beispiel Wolfgang Schüssel 1, die ganz ohne Regierungsbildungsauftrag zustande kamen.
Herr Hayek, wie sieht es denn in Ihren Umfragen in puncto Kanzlerfrage aus?
Naja, die fiktive Kanzlerfrage ist bekanntermaßen eine fiktive Frage, zeigt uns aber, welcher Spitzenkandidat oder welche Spitzenkandidatin gut ankommt. Es zeigt, dass eigentlich Karl Nehammer keinen ausgeprägten Kanzlerbonus hat und Herbert Kickl sehr wohl aufgeschlossen hat, aber auch da auf niedrigem Niveau. Also man muss sagen, eigentlich gibt es eine größere Ablehnung der Spitzenkandidaten, nämlich aller, als eine bahnbrechende Zustimmung zu einer. Und auch da sieht man, dass Andreas Babler ein Problem hat, nämlich dass er wirklich mittlerweile Meilen, nämlich circa 10 Punkte hinter den beiden anderen Kandidaten liegt. Und das ist natürlich ein Problem. Und was wir in den Detaildaten noch sehen, ist, 8 von 10 ÖVP-Wählern und 8 von 10 oder fast 9 von 10 freiheitlichen Wählern würden ihren Kandidaten wählen zum Bundeskanzler, währenddessen, dass nur 65% der sozialdemokratischen Wähler sind. Und man sieht, es ist nicht ganz, die Maschinerie steht nicht ganz hinter Babler, zumindest was die Wählerschaft betrifft.
Nach der FPÖ folgt laut Ihrer Umfrage die ÖVP vor der SPÖ. Wie knapp ist denn der Abstand und kann es der SPÖ noch gelingen, da aufzuholen?
Naja, statistisch gesehen ist der Unterschied nicht signifikant. Eva Linsinger hat vorher die Schwankungsbreite zitiert. Das heißt, es kann auch sein, dass am Ende des Tages die Sozialdemokratie vor der ÖVP liegt. Dann ist es aber im Umkehrschluss natürlich ein großer Wahlerfolg der Freiheitlichen Partei, weil die muss dann weiter vorne liegen. Das ist drinnen. Ob sie es materialisiert, wissen wir, wie gesagt, erst am Wahltag.
Eva, du warst am Samstag beim ÖVP-Wahlkampfauftakt. Die Volkspartei hat kurz davor final ihr Wahlprogramm vorgestellt. Was steht denn da drinnen?
Kurz und polemisch zusammengefasst, alles Gute, Wahre und Schöne. Das Problem bei Regierungsparteien, langjährigen Regierungsparteien wie der ÖVP, die seit 1987 regiert, ist, sie verspricht da Senkung der Lohnnebenkosten, Senkung der Bürokratie etc. etc. Und da ist natürlich die erste Frage, die kommt, naja, und was hat sie bisher daran gehindert, das zu machen? Da tun sich Oppositionsparteien natürlich leichter. Was ich aber glaube, was im Wahlkampffinale allen Parteien zu schaffen machen wird, dass wir sehr deutlich sehen, dass die Wirtschaft ein immer größeres Wahlkampfthema wird. Es gab jetzt ernüchternde Prognosen Ende letzter Wochen. Die Arbeitslosigkeit steigt, das Wirtschaftswachstum sinkt. Also da wird es schon auch darauf ankommen, welche Partei hat welche Antworten auf die Wirtschaftsfragen und wie schaut die Gegenfinanzierung aus. Einer der größten Kritikpunkte von allen Wirtschaftsforschern am Programm der ÖVP ist ja, dass sie davon ausgeht, von einem Wachstum von 2%, womit sich das quasi von selbst finanziert. Das wäre super, nur dieses Wachstum ist nicht einmal mit der Lupe auszumachen. Es wird, wenn die Prognosen der WirtschaftsforscherInnen stimmen, deutlich unter den 2% liegen und sich daher nicht wirklich ausgehen. Also ich glaube, dass diese vielen, vielen, vielen Wahlversprechen von der Großelternkarenz bis zur Patientenmilliarde und wer da sonst noch alles verspricht, dass da ein bisschen mehr Realismus angebracht wäre. Alles andere schürt ja nur die Politikverdrossenheit, wenn man weiß, das geht sich sowieso nicht aus.
Vermutlich auch die Politikverdrossenheit angeheizt hat die SPÖ. Die hatte einen eher rumpeligen Start in den Intensivwahlkampf. Wir erinnern uns an die Brucknerhaus-Affäre in Linz, die mit dem Rücktritt vom Linzer SPÖ-Chef und Bürgermeister Luger endete. Kurz darauf gelang eine interne Kritik am Wahlprogramm der Listenzweite Doris Burres an die Öffentlichkeit. Wie hat sich das in Ihrer Umfrage auf die SPÖ ausgewirkt?
In der Umfrage hat sich das eigentlich relativ wenig ausgewirkt, außer dass man keinen Drive nach oben hat. Ob das natürlich ausschließlich der Affäre Luger geschuldet ist, den Brief von Doris Burres oder sonst wo, ist keine geeinte Partei, ist schlicht und ergreifend keine Unterstützung im Wahlkampf. Es ist relativ simpel. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, warum ist eine Partei ungeeint? Weil es ein Machtvakuum an der Spitze gibt. Das ist das Problem. Oder weil es mehrere Machtzentren gibt. Ja? Das hat jahrzehntelang die ÖVP vorexerziert und die Sozialdemokratie ist ja da nachgefolgt. Und das ist das Hauptproblem der SPÖ, abseits, dass der Wahlkampf ein bisschen eine Anmutung eines 70er-Jahr-Wahlkampfs hat und das, was Eva Linsinger schon vorher gesagt hat, dass es hier Versprechen gibt, Sonderzahl, und dass man hier natürlich der Gegenseite der ÖVP, Freiheitlichen, Grünen, wem auch immer, Möglichkeit eröffnet, hier einzuhaken, dass man sagt, ja, aber liebe Freunde, das geht sich ja alles nicht aus, was ihr hier fordert. Also es gibt zwei Problemfelder der Sozialdemokratie, wenn man so will.
Naja, die SPÖ hat immerhin als Finanzierungsvorschlag Erbschafts- und Vermögensteuer, egal wie man jetzt dazu steht.
Kostet auch etwas.
Ja, aber da kommt Geld herein, natürlich. Ja. Während die anderen Parteien gar keine Vorschläge haben, das zu finanzieren. Ich finde ganz interessant, ich habe da den Umfragebogen vor mir liegen, der die SPÖ-Werte sieht. Da sieht man seit dem Frühling 2023, als diese SPÖ-Querelen um die Spitze begonnen haben, ist es eigentlich nie gelungen, dass die SPÖ am Boden gewinnt. Also sicher so richtig, hart, ja. Maso menos, bisschen Schwankungsbreite, immer auf demselben niedrigen Wert. Es wirkt ein wenig so, als hätte sie sich von den Querelen um den Vorsitz nie erholt, wo man ja auch eine 2- bis sogar 3-Spaltung der SPÖ in verschiedene Lager sieht. Und da merkt man, sie ist da irgendwie nie vom Boden weggekommen.
Es ist richtig. Weil aber auch als Andreas Babler nicht gelungen ist, das Heft des Handels in die Hand zu bekommen, nämlich innerhalb der Partei. Ja, das ist evident, ist korrekt. Ja.
Blicken wir vielleicht auf die Plätze nach den drei Großen. Sowohl die Neos als auch Grüne befinden sich bei derzeit 9%. Herr Hayek, in welchen Wählerteichen werden die beiden noch fischen bis zur Wahl?
in Ihrem eigenen. Also wie, jetzt ganz kurz, wie funktioniert Wahlkampf? Man schaut sich an, wer sind die deklarierten Wähler? Die bedient man natürlich, die sind aber meistens so deklariert, dass sie schon bleiben. Und dann schaut man sich noch an, wer sind jene Wählergruppen, die eine Affinität für die eigene Partei noch haben, aber sich noch nicht für diese deklarieren. Und nur noch diese spricht man gezielt an. Das heißt, abseits der Schwankungsbreite versucht man halt, den einen oder anderen Prozentpunkt zu erringen. Und wenn wir vorher gesprochen haben von der Mobilisierungskraft, ja, es geht darum, die eigenen Leute hinzubekommen, aber es wird keine Verschiebungen im großen Stil geben. Ja, der eine wird ein bisschen stärker sein, der andere wird ein bisschen schwächer sein, aber dass zum Beispiel, ich sage jetzt eine Hausnummer, dass plötzlich Dominik Vlasny mit einer Mobilisierungskraft plötzlich auf 9% hinaufspringt, wird nicht stattfinden.
Und bei den beiden etablierten Parlamentsparteien, Neos und Grünen, finde ich ganz spannend zu beobachten, die Neos versuchen diesmal ein wenig den Spagat. Sie wollen ja ganz dringend mitregieren, also sie definieren sich schon länger als Regierungspartei. Diesmal sehen sie eine realistische Chance, danach in der Regierung zu sitzen, was ihnen ein bisschen die Schärfe nimmt, auch im Wahlkampf, weil sie teils schon sehr seriös versuchte Vorschläge vorlegen. Und die Grünen, bei denen ist das das umgekehrte Dilemma. Die sind jetzt Regierungspartei, positionieren sich im Wahlkampf aber als Oppositionspartei, weil sie selbst zwar gern weiter regieren würden, aber die Chancen dafür gering schätzen. Also das ist für beide ein Spagat, der nicht leicht zu bewältigen ist. Die Grünen waren bei der, also bei den Neos ist das ungefähr das Ergebnis der letzten Nationalratswahl. Die Grünen waren beim letzten Mal deutlich besser, 2019. Da hatten sie aber auch den Schwung, man vergisst das ja leicht, sie saßen davor nicht im Parlament, sie waren 2017 aus dem Parlament hinausgeflogen und da haben sie beim letzten Mal viel Schwung gehabt, einerseits von der Friday for Futures Bewegung, andererseits von Leuten, die gesagt haben, naja, mir gehen die Grünen, salopp formuliert, zwar manchmal auf die Nerven, aber ich möchte schon, dass sie im Parlament sitzen. Das haben sie diesmal nicht, diesen speziellen Rückenwind.
Und es gab ein halbes Jahr davor Ibiza.
Herr Hayek, Sie haben die Bierpartei schon angesprochen. Außerdem steht noch die KPÖ und die Liste Petrovic bundesweit auf dem Wahlzettel. Beginnen wir bei der Bierpartei. Deren Wahlkampf besteht ja maßgeblich darin, Auftritte zu vermeiden. Wie wirkt sich das in den Umfragen aus?
Naja, das wirkt sich aus. Und zwar sehen wir, dass die Bierpartei in den Ergebnissen leicht, aber doch nachgibt. Und zwar sukzessive. Also um das mal zu erläutern, wir weisen es jetzt bei 6% aus. In den sogenannten Rohdaten liegen sie bei 4. Das ist schon relativ heikel und knapp. Wenn Vlasny sich hier stabilisieren kann, dann schaut das ganz gut aus. Aber es ist natürlich immer eine Gratwanderung. Ja? Ja, ich versuche Fehlervermeidung, aber dann verliere ich an Mobilisierung. Man wird sehen, wie das ausgeht. KPÖ ist auch etwas schwächer, auch wenn sie im Vergleich zur letzten Welle von 2-3 angestiegen ist. Aber sie sind, also wir merken, dass wir machen mehrere Wellen. Wir merken schon, dass sie auch tendenziell etwas abnehmen und etwas schwächer werden. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Lise Petrovic hier eine realistische Chance hat auf den Einzug in den Wahlkampf. Aber ich erinnere an die DNA bei der Europaparlamentswahl. Die hatten wir so auch nicht am Zettel, weil wir keine Vergleichsdaten hatten. Kann sein, dass das ein besseres Ergebnis wird als hier diese 1%.
Und was man natürlich immer dazu sagen muss, je kleiner die Partei, desto schwieriger zu prognostizieren. Und diese 4%-Hürde ist eine entscheidende Schwelle. Es gibt aber auch bei Ergebnissen darunter für die Parteien Geld. Also ab ungefähr 1% bekommen Parteien Parteienförderung. Also auch das kann attraktiv sein. Was man schon merkt, glaube ich, dass sich einfach jetzt der Wahlkampf zuspitzt. Es haben all diese kleineren Protestparteien teils einen enormen Zulauf bekommen, zwischendurch auch angeputscht von den Landtagswahlergebnissen, wo die KPÖ in Salzburg bekanntlich sehr stark war. Bundesweit tut sich die KPÖ prinzipiell schwerer, weil ihr ganzer Zugang, also quasi wir gehen durch eine Stadt wie Salzburg oder Graz, versuchen MieterInnen zu helfen, das ist natürlich bundesweit sehr, sehr viel schwerer rüberzubringen und nicht zuletzt spitzt sich im Finale schon alles auf die drei Großen zu, also ÖVP, SPÖ, FPÖ, um es nach dem letzten Wahlergebnis zu sagen, und auch auf die Frage, wer wird regieren. Und da werden aller Wahrscheinlichkeit nach die kleinen Parteien, also Bierpartei etc., wenig Rolle spielen. Und da wird man sehen, es kann für alle knapp werden, aber es kann auch sein, dass das Parlament um eine Partei größer wird bei der nächsten Wahl.
Theoretisch sogar um 2, weil man kann die KPÖ noch nicht ganz ausschließen davon. auch das werden wir bekanntermaßen erst am Wahlsonntag wissen.
Und jetzt kommen wir zu komplizierten Rechenaufgaben. Das macht natürlich dann, was ja entscheidend ist, die Mandatsverteilung ein wenig anders. Also wie die Mandate fallen, hängt ja nicht nur von dem Prozentergebnis ab, das eine Partei hat, sondern auch wie die anderen sind. Also angenommen, die Bierpartei und die KPÖ haben beide ein relativ hohes 3-irgendwas Ergebnis, schaffen aber den Einzug ins Parlament nicht, ist eine Mehrheit mit sehr viel weniger Prozentpunkten der Stimmen zu erreichen, als das umgekehrt wäre. Und all diese Rechenbeispiele werden natürlich jetzt auch in den Parteizentralen angestellt.
Aller Voraussicht nach, wobei ich würde das Fell des Bären nicht vorher verteilen, bevor es erlegt ist. Ja.
Mit Umfragen wird ja gerne auch Politik gemacht. Sprechen wir am Schluss noch ganz kurz über dieses Sample von Ihnen, Herr Hayek. Wie gesichert ist das dann alles, worüber wir gerade gesprochen haben?
Umfragen sind nicht sicher. Es ist relativ einfach. Egal, ob Sie 800.000, 1.200 oder 2.000 Menschen befragen, es wird nur die Schwankungsbreite etwas geringer. Die vergisst man halt gerne. Also das klassische Beispiel war die Europaparlamentswahl. Da haben wir eigentlich das sehr, sehr gut eingeschätzt. Auch die Freiheitlichen waren etwas höher. Aber es war alles maso menos innerhalb der Schwankungsbreite. Und das muss man halt verstehen. Die ÖVP hat dadurch natürlich eine wirkmächtige Erzählung in die Hand bekommen bei der Europaparlamentswahl. Weil er gesagt hat, es war ja viel, viel enger. Aber so sind Umfragen, so muss man sie lesen. Denken Sie in Szenarien, liebe Hörerinnen und Hörer. Denken Sie in großen Ordnungen. Dann wird man nie von Umfragen enttäuscht sein.
Und das Entscheidende ist, die Frage bei der Sonntagsfrage ist ja angenommen, die nächste Nationalratswahl wäre bereits am kommenden Sonntag. Also in dem Fall, weil wir es publiziert haben, gestern, vorgestern am Sonntag, da war die Nationalratswahl aber nicht. Die Nationalratswahl ist am 29. September. Bis dorthin kann noch einiges passieren und Umfragen bilden natürlich immer eine Momentaufnahme ab, wo sich dann noch Tendenzen ergeben können. Wir haben schon begonnen, darüber zu sprechen, über Last-Minute-Moves, was sich denn da noch in den letzten Momenten tut. Es gab immer wieder Überraschungen. Ich gehe jetzt weiter zurück, zum Beispiel ins Jahr 2006. Damals war Wolfgang Schüssel Kanzler, Alfred Gusenbauer, der viel kritisierte SPÖ-Obmann. Am Wahlsonntag ist er dann zur Überraschung mancher vorne gelegen. Solche Moves passieren und sind auch später manchmal passiert.
Ja, wobei, also auch bei der 2006er Wahl musste man die Schwankungsbreite hinzunehmen und dann war es kein Last-Minute-Move. Ich bin übrigens wahnsinnig vorsichtig mit der Attestierung dessen, nämlich aus demoskopischer Sicht. Warum? Weil ich das nur mit einer Befragung, die rein am Wahltag stattfindet, erkennen kann. Und die gibt es so eigentlich nicht mehr, weil auch unsere Wahltagsbefragungen für TV Puls oder auch die vom ORF beginnen Tage vorher, weil es ja auch um Motive geht und so. Aber ja, das gibt es immer oder kann es geben. Schauen wir mal, ob es eintritt.
Noch ein paar Transparenzfragen quasi zum Schluss. Es sind Umfragen natürlich auch ins Gerede gekommen. Es gibt ja auch Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Institute und Medienhäuser. Völlig klar ist, die Unique Research erstellt die Umfrage nach eigenen Kriterien, bekommt keine Vorgaben, wer den gewinnen muss oder so, sondern das ist wirklich
fundiert. War das ja noch
schöner. Ja, naja, aber das ist ja der Verdacht, der passiert ist. Deswegen sagen wir es dazu. Wir zahlen für die Umfrage. In den Ergebnissen ist Unique aber völlig frei. Eine Frage noch, die auch viel diskutiert wird und da würde mich interessieren. Es gibt die Theorie, ob und wenn ja, wie viel Umfragen auch das Wahlverhalten beeinflussen. Passiert das?
Also es ist wahnsinnig schwer zu messen. Es gibt eine Uraltstudie aus dem Jahr Schnee schon, aus dem Jahr 1999 von der Universität Heidelberg, Forschungsgruppe Wahlen, die hat gesagt, es ist im einstelligen Prozentbereich. Und was noch hinzukommt ist, es rennen ja nicht alle Wählerinnen und Wähler in dieselbe Richtung, sondern jeder macht sich ja seinen eigenen Reim drauf. Das war aber 1999 und wir hatten eine ganz andere Medienlandschaft. Das heißt, heute registriert man ja nicht mehr, woher kommt eine Umfrage, sondern es werden Umfragen-Sonderzahlen hineingeschüttet, jeder macht sich seinen Reim drauf. Mag sein, dass sich der eine oder andere auch durch taktisches Willen beeinflussen lässt, aber im großen Stil, forget it.
Und letzter Punkt, es gibt auch immer wieder eine Diskussion, sollen, können, dürfen Umfragen bis zum allerletzten Tag vor der Wahl erstellt werden. Es gibt da einen Brauch, dass man es in den letzten Wochen unterlässt. Deswegen war das in Profil auch die letzte Umfrage. Was denkst du dazu, Peter?
Um kurz historisch zu werden. Im Jahr 2001 gab es eine parlamentarische Enquete mit den ganzen Meinungsforschern. Da war ich damals auch so am Rande schon dabei. Und zwar auch wegen der Ergebnisse der Nationalwahl 1999. Und man konnte sich auf keine gesetzliche...
Ich erwähne es nur kurz dazu, wie die ausgegangen ist. Damals wurde die SPÖ Erster, ÖVP und FPÖ waren ganz knapp beisammen. Genau. Und Wolfgang Schüssel hatte davor gesagt, wenn die ÖVP Dritter wird, geht sie in Opposition. Sie wurde haarscharf Dritter.
450 Stimmen Differenz.
Und bekanntlich dann Kanzler.
Ja, richtig, genau. So, und jetzt konnte man sich nicht auf eine rechtliche Geschichte einigen, wie zum Beispiel in Frankreich das ja gibt. Aber man hat sich auf ein Gentleman Agreement geeinigt und hat gesagt, zwei Wochen vor der Wahl macht man es nicht mehr. Ich halte mich seitdem daran. Manche nicht.
Ich heiße Gentlewoman auch.
Ja, es hat damals so geheißen. Und ich glaube aber, dass eine Verhinderung dessen, also Umfragen vor der Wahl, keinen Sinn macht, weil es gibt das Beispiel aus Frankreich. In Frankreich ist das so, dann haben französischsprachige Zeitungen Umfragen gemacht und die französischen Zeitungen haben es zitiert. Also ganz ehrlich, let it be. Wer eine Umfrage machen will, soll sie machen. Ich glaube, und das zeigen ja meistens die Wahlen, der Wähler und die Wählerin tut eh, was sie wollen.
So soll es ja auch sein.
Absolut.
So soll es ja auch sein. Ein Grund noch, warum wir das prinzipiell machen. Es machen natürlich viele Parteien Umfragen, die sie dann auch selektiv an Medien weitergeben. Da ist es uns lieber und da halten wir es für seriöser, selbst den Überblick zu haben über die Umfrage, über die Umfragewerte. Es ist vieles, fast alles davon auf Profil.at nachzulesen mit Schwankungsbreiten etc. etc. Wir haben es deswegen auch manchmal heute dazu gesagt, weil manche dazu tendieren, nur den Wert zu sagen und nicht die Schwankungsbreiten dazu zu sagen.
Hayek, wir sprechen immer wieder über die Methode, die gewählt wird. Welche Methoden haben Sie denn gewählt?
Also es gibt ein bisschen eine Debatte, nur online, nur Telefon oder ein Methodenmix. Wir verwenden einen Methodenmix aus Telefon und online, in diesem Fall 50-50. Und wir drehen den Anteil der Telefone wieder hinauf, weil wir bei der Europaparlamentswahl gesehen haben, dass die Unterdeklaration bei der ÖVP möglicherweise dem Telefon geschuldet ist. Also wie machen wir das übrigens im Vorfeld? Wir haben eine 1000er Telefon ins Feld geschickt im Sommer und eine 1000er online und haben diese zusammengemischt, haben uns statistisch gewichtet und gleichzeitig haben wir noch dazu auf 8000 Interviews rund um die Europaparlamentswahl zurückgegriffen und haben gesehen, dass eigentlich der beste Mix 2/3 Telefon, 1/3 online sind bis 50-50. Und das machen wir jetzt wieder für diese Wahl. Und das ist aber unser Zugang. Es gibt aber Kollegen und Kolleginnen, die machen eine reine Online-Befragung. Ich habe damit eigentlich überhaupt kein Problem, weil jeder muss seinen Methodenzugang sowieso erklären und dafür gerade stehen. Und auch bei Online-Fragen ist man, wie die Vergangenheit gesagt hat, auch nicht so schlecht dabei.
Jan, die ganze Umfrage sowie weitere Hintergründe zur Nationalratswahl finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich jederzeit auf profil.at. Für heute dürfen wir uns von Ihnen verabschieden. Danke, Herr Hayek, für Ihr Kommen. Danke, Eva.
Schöne Woche.
Ebenso.
Uns hören Sie hier und auf allen anderen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil-Politik-Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.